Jede und jeder erlebt es anders, wenn jemand, den man gern hat, krank ist und stirbt. Und alle gehen unterschiedlich mit der Trauer um. Besonders deutlich wird das in dem Gespräch im Palliaviva-Podcast, den ich mit einer Mutter und ihrer Tochter geführt habe. Der Vater, respektive der Mann, ist von Palliaviva begleitet worden. Er hat Prostatakrebs und ist vor gut einem Jahr mit 72 gestorben. Ich bin Rebecca Häfeli und mit drei sitzt im Haus dieser Familie an einem runden Tisch in der offenen Stube. Die Mutter ist heute 67, die Tochter 31. Sie wollen anonym bleiben. Die Diagnose vor 10 Jahren war für alle ein Schock. Und es ist eine Erinnerung, die auch lange Zeit nachher noch wehtut, sagt die Frau, die ihren Mann verloren hat.
Ja, das war, glaube ich, einer der schwierigsten Momente in diesem ganzen Prozess, bis er dann gestorben ist. Der Moment, wo sich herausgestellt hat, dass er so einen schlimmen Krebs hat. Und vor allem der Moment, wo ein Arzt gesagt hat, er lebt noch 2 bis maximal 4 Jahre. Und am Anfang hat das, ja, hat das relativ harmlos getönt. Sie haben sich auch recht lange Zeit gelassen. Also im Spital hat man jetzt nicht gefunden, sofort etwas machen, sondern es ist dann, glaube ich, noch recht lang gegangen. Das hat mein Mann dann auch zum Teil nervös gemacht, dass es so lange geht, bis er eine Behandlung bekommen hat, beziehungsweise bis sie ihn dann operiert haben. Und bei dieser Operation ist eigentlich erst herausgekommen, dass es ganz, ganz schlimm ist und schon viel weiter vorgeschritten, als sie vermutet haben. Und dann ist eben das ist so ein Orakel gewesen, also eben 2 bis 4 Jahre maximal mit dem Befund. Und das hat uns überwältigt, weil es vorher so ein bisschen geheißen, ja, das ist vielleicht nicht heilbar, aber heute kann man mit Krebs, mit Prostatakrebs auch viel gut behandeln. Und das kann dann auch in eine Art chronische Krankheit, man kann das anschauen wie eine chronische Krankheit. Und ich glaube, also das, dass wir gewusst haben, das geht sehr schnell, hat natürlich dann am Schluss eigentlich bewirkt, dass wir extrem gut, glaube ich, gelebt haben, weil einfach die Zeit so sehr knapp war und wir alles daran gesetzt haben, dass wir die Zeit einfach noch gut haben zusammen. Und aus dem aus sind all die Bewegungen gekommen, die wir dann gemacht haben.
Und wie alt war er bei der Diagnose?
62, ja. Ja, ziemlich genau. Ja.
Kannst du dich erinnern, wenn du davon erfahren hast? Also ist man da an dem Tisch zusammengesessen? Oder?
Ja, das war für mich auch wirklich sehr ein schwieriger Moment. Also das war im Spital. Er war auch noch im Spital gewesen, oder wegen der Operation.
Er war am Aufwachen und der Arzt ist gekommen.
Ja, und dann der Arzt ist sichtlich auch aufgewühlt gewesen und ist dann wie so mit dem rausgeplatzt. Das sah ganz schlimm aus und eben erfahrungsgemäß schätze er 2 Jahre, vielleicht 4 so. Ja, und das war ein riesiger Schock gewesen. Also auch so wahnsinnig unvorbereitet bin ich gewesen. Also ich hätte nie mit dem gerechnet.
Wir haben dann auch nicht gefragt. Also genau. Das ist für uns wirklich ganz schlimm gewesen, weil wir haben ja nicht gefragt, also wir haben ja nicht wollen, ich habe keine Vermutung wollen wissen von keinem Arzt, was er denkt. Also vielleicht wäre irgendwann der Moment gekommen, wo ich gefragt hätte, ja, so ein Zeitraum, aber sicher nicht, dass mir jemand nach der Operation, ohne dass ich frage, sagt, ja, 2 bis maximal 4 Jahre. Das ist, es ist sehr schlimm, wirklich sehr schlimm gewesen, ja.
Und du bist dort etwa 20 gewesen, wenn man jetzt zurückrechnet, oder? Das ist ein Alter, wo man eigentlich nicht damit rechnet, dass man die Eltern wird verlieren. Man weiss es vielleicht irgendwo weit hinten im Kopf, aber und man erlebt es auch nicht bei anderen, oder?
Ja, das ist so. Das ist schon wirklich schockierend gewesen und hat mich schon ein bisschen, also hat mich sehr beschäftigt. Und ich muss aber auch sagen, das ist so eine Normalität geworden irgendwo die letzten 10 Jahre, dass er das hat und dass das irgendwann oder dass das einfach immer irgendwo das Thema ist. Ich merke, ich kann mich schlecht erinnern an eine Zeit, wo es nicht so war. Also, ja.
Wie ist es ein Thema gewesen? Also in was für Situationen?
Klar, am Anfang eben ist das so ganz ein, so der Hammer gewesen, mit dieser kurzen Zeitspanne, die sie prognostiziert haben. Und dann hat man sich aufs Schlimmste gefasst gemacht und dann sind Operationen gekommen, Bestrahlungen, Chemo, alles mögliche, volle Programm, genau. Und dann sind auch immer wieder gute Nachrichten gekommen, von Werten, die sich irgendwie positiver entwickelt haben, als man gemeint hat und so. Und ja, und das ist dann irgendwie immer so ein bisschen ambivalent. Also es war auf eine Art erleichternd gewesen, natürlich, aber gleich hat man ja nie, also es war ja nie geheilt gewesen. Und es ist über viele Jahre, hat man immer wieder gesagt, ah, es sieht eigentlich erstaunlich gut aus und man war erleichtert gewesen, aber man hat trotzdem gewusst, irgendwann wird der Tag kommen, wo es nicht mehr so gut ist. Und wenn das ist, keine Ahnung, weil eben, er ist irgendwann schon lange über die Zeitspanne daraus raus gewesen, wo sie ihm eigentlich gegeben haben. Das heisst, es hätte jederzeit können wieder einfahren, sozusagen.
Und wie muss man sich das vorstellen? Also ich meine, Blutwert, so Sachen, das ist ja das eine, aber wie hast du erlebt, dass es ihm gegangen ist?
Ja, Chemo ist natürlich happig sehr. Also dort ist ihm richtig schlecht gegangen. Und ja, das ist sehr, mir sehr eingefahren und ist aber auch ein Moment gewesen, wo ich mich ihm sehr nahe gefühlt habe und ja, mir so eine gewisse Nähe hatte, die wir sonst nicht immer hatten. Dann ist es ihm aber auch wieder viel besser gegangen und es hat Zeiten gegeben, wo man es ihm eigentlich nicht angemerkt hat.
Also wo er auch wieder aktiv sein konnte. Wie hast du das erlebt, wo du ja noch viel näher dran warst, weil du hast im gleichen Haus mit ihm jeden Tag, jede Nacht verbracht?
Ja, es ist wie jetzt, wo es fällt mir jetzt gerade wieder ein bisschen ein. Also für mich gibt es wie verschiedene Zeiten, also zwei verschiedene Zeiten. Die Zeit, die du jetzt geschildert hast, wo er wirklich die heftigen Chemotherapien und Hormontherapien und einfach alles probiert hat, die ist sehr, wie soll ich sagen, belastend gewesen, aber wir sind einfach, das ist ein Ausnahmezustand, das vertreibt man. Also wir sind alle, wir haben einfach gewählt, das ist, ja, man sagt immer Kampf, ich habe das Wort nicht gern, aber in dem Moment ist es ein bisschen das gewesen und wir alle haben das ein bisschen miteinander gemacht, also auch, also wir haben das alle mitgetragen. Und dann, wo das endlich vorbei war, er hat dann eben auch noch Entzündungen bekommen, es ist ihm eine Zeit lang wirklich ganz schlecht gegangen und ich habe im Rückblick das Gefühl, es hat tatsächlich dort wahrscheinlich gar nicht viel gefehlt und er wäre vielleicht wirklich früher gegangen. Und dann hat er sich angefangen zu erholen und das hat viel damit zu tun gehabt, dass er aufgehört hat zu arbeiten, glaube ich, im Rückblick, dass wir ganz viel verändert haben in unserem Leben, was wir vorher nicht gemacht haben. Wir sind zur Stadt ausgezogen. Er hat angefangen, seine Leidenschaften wirklich ernst zu nehmen. Also neben, wo er immer gehabt hat, eben das Musik machen. Er hat wieder Klavierstunden genommen, die er 30 Jahre nicht mehr gemacht hat. Er hat sich angefangen für Bild zu interessieren, also hat sich schon lange für Bild interessiert und dann hat er aber im Spital angefangen zu lehren und hat wirklich während dieser Chemotherapie die ganzen Pilze gelehrt und dann Pilzkontrolleurenprüfung gemacht und das ist, wir sind viel auf Italien, wir haben dort noch eine Möglichkeit zum Sein, auch während der Chemo sind wir auf Italien und das hat ihm sehr gut getan, am Meer zu sein und Wir haben einfach das angefangen, das Programm, jetzt gehen wir aufs Ganze und jetzt wird einfach rausgeholt aus dem Leben, was wir irgendwie noch können. Und das Ganze ist dann aber auch in eine Entspannung gekommen. Also es ist nicht mehr so fast hysterisch, wir müssen jetzt noch grad sofort alles erledigen, sondern es ist dann in eine Ruhe gekommen, wo wir in das Haus gekommen sind, wo wir da angekommen sind, aus dieser Dichte und sehr viel im Wald. Wir sind ganz viel in der Natur gewesen, miteinander. Und dann haben wir es wie... Also das ist etwas, was du dann vielleicht später noch erzählst. Und wir haben es wirklich wie vergessen. Es hat tatsächlich, wir haben einfach nicht mehr daran gedacht. Wir haben das sehr geübt, dass wir nicht immer an das denken. Und haben einfach das Leben so genommen, wie es gekommen ist. Und das ist viel Gutes gekommen. Ja.
Und deine Tochter hat es vorhin ja auch so schön gesagt. Ihr habt es irgendwie geschafft, dass es wie eine Normalität bekommen hat, obwohl man gewusst hat, was los ist.
Ja, das haben wir selber gebraucht. Wir haben wirklich das ganz bewusst, das haben wir sozusagen besprochen. Also wir haben sehr, sehr viel miteinander geredet, das haben wir schon immer. Und ich glaube, wir haben, oder ja, ich erinnere mich darüber geredet, dass wir nicht wollen, dass wir den Fokus auf die Krankheit haben. Und das braucht am Anfang recht viel, also das muss man üben, das ist fast wie eine Anstrengung, dass man nicht den Fokus auf die Krankheit legt, sondern auf alles andere und vor allem aufs Schöne. Und das kann man ja sowieso im Leben wählen, also wie man den Fokus legen will. Und meistens hat halt das Negative so einen Sog, oder? Und dann schaut man immer dort hin. Und ich glaube, wir haben wirklich auch durch die Krankheit eine Fähigkeit bekommen, das nicht zu machen. Und das hat mir extrem viel gebracht. Und ich glaube, mein Mann auch überhaupt fürs Leben. Es ist uns... Ich habe das Gefühl, also ich sage das manchmal, ich habe das Gefühl, das sind die besten 10 Jahre von meinem Leben. Und das ist nicht... Also ich meine das irgendwie nicht verharmlosend, weil es ist tough gsi und hart oft. Aber durch das, dass wir das gelernt haben, ja, zu geniessen, was da ist, was gut ist, und das ist ja immer auch vorhanden, haben wir eine andere Qualität bekommen. Und dann ist auch viel, kommt das von außen, kommen eben dann auch wie so, ja eben, dann hat man plötzlich auch Glück.
Also was zum Beispiel?
Ja, dass man zum Beispiel dann so ein Haus findet. Also findet, wir haben es gar nicht gesucht, das ist dann einfach so entstanden. Das hat sich ergeben und das ist eigentlich unmöglich an diesem Ort. Das ist sehr selten.
Wie hast du das als Tochter, also aus deiner Perspektive, wahrgenommen, das, was jetzt deine Mutter gesagt hat, dass man den Fokus aufs Positive legt? Hast du das überhaupt realisiert so, oder... Hast du ihm einfach zugeschaut und das Gefühl gehabt, das sind jetzt halt einfach meine Eltern sind so?
Nein, das habe ich schon auch fest realisiert. Also das mit dem Haus, das war auch ein Traum gewesen, seit immer. Das ist bei uns fast so ein geflügeltes Wort geworden, so, oh, kann man das Haus kaufen? Meine Eltern sind ja sicher schon 10, 20 Jahre vorher darüber geredet haben, dass sie gerne so ein Haus hätten. Und dann haben sie es wirklich gemacht. Und es hat mir auch von Anfang an sehr gefallen, also ich konnte das sehr gut verstehen. Ich habe schon auch das Gefühl gehabt, ihre Beziehung ist noch mal recht viel entspannter geworden nachher. Ja, nein, ich habe viel, es ist mir schon auch sehr so vorgekommen, eben mein Vater hat aufgehört zu arbeiten und sie haben wirklich einfach gemacht, was ihnen Freude macht. Und das war für mich schon auch eine Erleichterung gewesen, das zu sehen, weil ich das Gefühl hatte, es geht ihnen gut. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, sie sind wahnsinnig belastet oder ich habe das Gefühl gehabt, sie kommen gut klar und unterstützen dich auch gut.
Mir ist jetzt gerade noch etwas durch den Kopf gegangen, was uns extrem auch unterstützt hat, abgesehen von der Familie und den Freunden, die enorm wichtig sind, ist auch eine ärztliche Begleitung. Also wir haben eine ganz tolle ärztliche Begleitung gehabt. Der Arzt, der uns das um die Ohren gehauen hat, in seiner Verzweiflung, der ist nachher ein guter Freund geworden von uns. Wir haben das auch thematisiert und er hat das auch erklärt. Das war für ihn eben auch ein Schock gewesen. Das hat man gemerkt, genau. Und wir haben einen, mein Mann hat einen, oder wir beide haben einen wunderbaren Hausarzt. Und ich glaube, und mein Mann hat auch alternative Heilmethoden oder Unterstützungsmethoden. Also er hat immer Misteltherapien gemacht und ist auch in andere unterstützende Therapien gegangen, wo man ihm vorgeschlagen hat, was ihm sehr geholfen hat. Also er hat eigentlich das erste Mal, mein Mann war sehr sportlich gewesen, hat sich aber weniger so ein bisschen, wie soll ich sagen, gemütvoll mit seinem Körper auseinandergesetzt, sondern mehr so ein bisschen auf, ich schaffe so viele Kilometer im See zu schwimmen. Und das hat er neu entdeckt und das hat ihm sehr gut getan. Und ich glaube, überhaupt ist halt vieles so ein bisschen aus dem Kopf in den Körper gewandert bei ihm. Und das ist eigentlich für alle, also für mich sehr auch schön gewesen.
Und doch, oder? Also wenn ich jetzt das höre, was du vorhin gesagt hast, man würde sich das ja wünschen, auch, dass sich ein Leben oder eine Beziehung so verändert, ohne eine so eine Diagnose. Also es ist ja einfach die Trauer über das, die schwingt ja einfach mit.
Ich habe mehr das Gefühl, ich habe eine Chance, oder wir beide haben eine Chance bekommen, die man selten hat. Also wir sind so... Uns ist so klar vor Augen geführt worden, es ist endlich. Unsere Begegnung ist befristet. Wir begegnen uns im Leben und verlassen uns wieder. Alle Menschen. Und wir haben eine grosse Liebe gehabt und sind 36 Jahre zusammen gewesen. Und es hat mir natürlich und ihm auch wie einen Schub gegeben, zu überlegen, was wir aneinander haben oder auch, eben auch das zu geniessen.
Unter all diesen Gesichtspunkten kann man vielleicht einfach sagen, dass ihr dann 10 Jahre noch gehabt habt, ist es ein riesen Glück, oder? Es hätte auch viel kürzer können sein. Ja.
Ja, und vor allem, dass wir eben durch das, dass wir die Schrift an der Wand gehabt haben, die brennende Schrift an der Wand, geniessen es und geniessen es jetzt, weil es ist bald vorbei. Das hat uns eine Qualität gegeben, wo wir ja, wo ich sicher bin, sonst nicht gehabt hätten. Weil man hat einfach sonst das Bewusstsein nicht. Man lebt und man wurschtelt sich so durch den Tag und macht es meistens halb gut und oft gut und manchmal miserabel. Und das hat einfach sehr etwas verändert. Aber es hat natürlich auch, wir haben auch Glück gehabt, weil wir haben auch Umstände gehabt, die uns das erlaubt haben. Also ich will das auch nicht verklären, das ist nicht für alle möglich. Mein Mann hat nicht mehr geschafft, ich bin freischaffend und habe mich einrichten und an ihn anpassen und habe das auch gerne gemacht. Wir haben materiell uns nicht müssen wahnsinnig einschränken. Das ist natürlich ein extremes Privileg. Und dann einfach so viel Zeit zu haben. Wir haben nicht gewusst, eben, wir haben gedacht, okay, wir geben jetzt einfach alles Stutz noch aus, solange das geht, weil in 1-2 Jahren ist es sowieso fertig. Und das gibt einfach eine andere Haltung. Das machst du ja dann nicht, aber es gibt eine andere, bist du irgendwie gelöster in allem, bist nicht immer, ich weiß auch nicht, also wir sind oft so verknurzelt oder ja, verhalten. Wir halten viel zu viel zurück, statt dass man es jetzt macht und geniesst und hat und dann schaut.
Wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ihr gemerkt habt, jetzt geht es wirklich in eine andere Richtung?
Ja, also ich würde sagen, ich habe es ein Stück vor meinen Eltern gemerkt, dass es langsam wirklich ernst ist. Sie haben noch bis wenige Wochen vorher, war für sie alles gewesen, wie immer, obwohl es meinem Vater deutlich schlechter gegangen ist. Er war wahnsinnig schwach gewesen. Er hat praktisch nicht mehr aus dem Haus können. Also er war einfach sehr, sehr, sehr geschwächt gewesen, auch hier im Haus. Es hat viele Stege in diesem Haus. Und ist dann so ein bisschen von Spitalaufenthalt zu Spitalaufenthalt gewandelt, in meiner Erinnerung.
Er hat so schlechtes Blutbild gehabt und dann haben sie ihm Transfusionen gemacht. Da ist er ein paar Stunden ist er da gewesen, aber er war nicht stationär gewesen. Stationär war er nur einmal gewesen, ganz am Schluss.
Aber das heisst, du hast aus der Distanz ein bisschen klarer gesehen, hast du das Gefühl?
Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Und ich habe irgendwann auch das Gefühl gehabt, es ist da ein kleines Tabu herum, dass das irgendwie nicht so wirklich beim Namen genannt wird, wie schlecht es ihm geht. Und das habe ich dann auch mal gesagt. Meiner Mutter, weil mich hat es wahnsinnig erschüttert, ihn so zu sehen. Und ich glaube, ich habe das vielleicht auch stärker wahrgenossen, die Distanz, weil ich ihn halt nicht so oft gesehen habe. Aber mir sind dann die Veränderungen auch viel stärker aufgefallen. Und das hat mich sehr erschüttert. Und dann habe ich auch gesagt, mal, ich habe das Gefühl, das ist wie so ein Elefant im Raum.
Und dass der Elefant im Raum ist, das hast du beiden Eltern gesagt, oder?
Nein, das habe ich im Gespräch mit meiner Mutter gesagt. Ja, weil ich glaube, die Situation war, dass mich wahnsinnig aufgewühlt hat und meine Mutter hat gefunden, bevor ich jetzt zu ihm ins Zimmer gehe, soll ich mich doch ein bisschen beruhigen und so, weil das sei für ihn schlimm, wenn er mich so sehe. Und da habe ich das Gefühl gehabt, das muss doch können sein, also, weil es ist tragisch und es ist gerade traurig für mich und es geht ihm nicht gut. Und auch wenn irgendein Arzt noch sagt, es gibt noch Hoffnung, dass die eine Therapie noch könnte anschlagen, geht es ihm offensichtlich nicht gut.
Du kannst dich erinnern an das Gespräch?
Ja, ich kann mich an die ganze Situation sehr, sehr gut erinnern. Und das Verrückte ist, glaube ich, dort wirklich war, dass wir völlig in zwei verschiedenen Filmen waren. Also tatsächlich auch in verschiedenen Welten. Du und mir. Wir haben einfach, also wir haben nicht über das geredet. Wir haben auch nicht über das nachgedacht. Also ich nicht und ich weiss nicht, ob mein Mann, ich vermute, so gut es gegangen ist, er auch nicht. So habe ich es empfunden. Wir haben einfach nicht über das nachgedacht. Wir haben das wie bisher gemacht. Und es ist ihm aber tatsächlich wahnsinnig viel schlechter gegangen. Im Rückblick weiss ich nicht genau, wie das möglich war, dass ich nicht an das denke. Ich habe wirklich nicht daran gedacht, dass er stirbt. Weil ich mich auch so gewöhnt war. Irgendwie ist wie der Gedanke ist ja etwas, das ich ständig seit 10 Jahren ein bisschen, der ist einfach um mich herum gewesen. Aber dass das jetzt das ist, dass es jetzt das ist, das habe ich nicht realisiert. Und wir hatten immer das Gefühl gehabt, ja, das liegt daran, dass er die Chemo, glaube ich, nicht vertragen hat. Also das ist wie eine Art die Spätfolge von der Chemo, auch dass das Blut so zusammengekracht ist, dass die Blutwerte so schlecht sind. Das sind alles noch Folgen von dieser Chemo. Er hat auch noch so eine Nukleartherapie gehabt, alles hintereinander, auch noch Bestrahlungen. Wir haben dann das Gefühl gehabt, das ist von dem und das wird jetzt dann schon wieder besser. Und dann hat er so Wassereinlagerungen bekommen in den Beinen und das ist so stark geworden, dass ihm das Herz beeinflusst hat. Also er hat irgendwie, es ist ihm nicht mehr wohl gewesen. Er hat nicht können sagen, was es ist. Er hat nicht Atem noch gehabt, aber er hat gemerkt, irgendetwas stimmt nicht mit dem Herz. Und dann haben sie herausgefunden, dass das Wasser bis zum Herz steigt. Und dann hat es geheißen, er muss in Notfall ins Spital. Und dort hat es ein Erlebnis gegeben für mich, wo neben dem, was du dann, glaube ich, gesagt hast, aber ich glaube, vorher war das mit dieser betreuenden Frau im Spital, wo mir auch nicht gesagt hat, ihr Mann stirbt. Zum Glück nicht, sondern sie hat das wahnsinnig schön gemacht. Sie hat mich im Gang abgefangen und hat mich so in eine Nische geführt und gesagt, ob sie mit mir reden darf. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, nehmen Sie Ihren Mann heim, jetzt. Und machen Sie das Haus auf. Und das habe ich verstanden. Das ist für mich, also es hat niemand gesagt, er stirbt, aber ich habe gewusst, was sie meint. Und dann, er hat noch wollen bleiben, glaube ich, gell? Er hat noch gefunden, ja, das, ja so noch 1, 2, 3, 4 Tage bleibe ich jetzt noch, dann geht es mir nachher noch ein bisschen besser. Und nachdem sie das gesagt hat, habe ich gewusst, nein, jeder Tag ist verloren, wo er im Spital bleibt. Und dann haben wir ihn, glaube ich, miteinander haben wir geredet, dass wir jetzt doch heimgehen. Und das war extrem gut gewesen.
Ich hatte jetzt fest das Gefühl gehabt, dass er schon sehr Mühe gehabt hat, um sich mit dem zu konfrontieren. Oder ich weiß nicht, ob es Mühe war, aber ich habe gemerkt, er war zum Teil wahnsinnig abwesend in dieser Zeit. Ja, und ich habe dann so im Nachhinein gedacht, vielleicht ist er auch, ich bin schon ein Teil von ihm, ist vielleicht auch wirklich schon irgendwo sonst gewesen. Und Und ich habe auch das Gefühl gehabt, vielleicht ist das auch eine Art Schutz gewesen, dass er das nicht zulässt, das Bewusstsein für das. Und dass er sich wie, weil wenn er das reinlässt, dass es dann irgendwie verschluckt. Oder? Das war so meine Erklärung im Nachhinein.
Du hast gesagt, eine betreuende Frau, eine Pflegefachfrau war das, oder?
Pflegedienstleiterin hat mir das gesagt, ja. Also das ist für jedes anders, aber für uns war das extrem gut gewesen.
Habt ihr dann überhaupt über das Sterben mal geredet?
Eben die 10 Tage ungefähr war er zu Hause und ich habe mir dann die letzten paar Tage habe ich mir frei genommen vom Arbeiten und bin sehr viel da gewesen. Und mich hat das so beschäftigt, ich habe das Gefühl, wir müssen doch darüber reden und was ist nachher und auch so das Gefühl, mit was für einem Bild von mir geht er, weil das ist dann eine Art abgeschlossen. Und ich hatte aber auch sehr Hemmungen gehabt, ihn anzusprechen auf das und habe es dann aber gleich mal gemacht und dann haben wir tatsächlich uns ein bisschen darüber unterhalten, ja. Und das war schön gewesen, aber ich glaube auch nicht, im Nachhinein auch nicht wahnsinnig wichtig. Also es ist dann nicht so gross, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern es sind andere nonverbale Momente wichtiger gewesen.
Das mit dem nonverbalen Element, ich glaube auch, wir haben nie über das geredet. Ich glaube, man kann über das, also man kann es probieren und man hat auch den Wunsch und man will ja wissen und eben wie, was nimmst du mit, was wird jetzt sein, all die Fragen, aber ich glaube, es gibt einfach keine Antwort auf das und wir haben nie über das geredet, aber wir haben uns ganz, ganz fest austauscht, aber nicht verbal, über ich weiß auch nicht über was, ich kann es nicht beschreiben, also ich kann es vielleicht, aber ich, ja, jetzt nicht so schnell. Das passiert, ich glaube, das passiert nonverbal. Und wir haben uns sehr lang verabschiedet. Nicht jetzt 10 Jahre, aber doch, glaube ich, die letzten 2 Jahre nonverbal. Und wo es dann so wie war, ist es wie, ja, es ist wie der Schluss von einem Musikstück, wo einfach dann auch seinen Lauf nimmt und ich finde, in dem Nonverbalen ist eben, es ist eben viel reicher und kann viel besser das klingen, was da passiert, als wenn man darüber reden würde.
Es ist vielleicht auch eine eigenartige Frage, oder? Es ist so ein bisschen wie man vielleicht in einem Film oder der Moment, wo dann alles sich konzentriert in dem Satz oder in diesen Wort, wo ja in der Realität nicht muss sein, oder?
Ja, und ich glaube, wir haben alle Abschied genommen, indem wir nie über den Tod geredet haben. Aber die letzten 10 Tage, da war es Fest gewesen, von morgen bis am Abend. Es waren ununterbrochen Menschen da gewesen. Sie haben gekocht mit uns, wir haben gute Wein aufgemacht, wir haben gelacht. Mein Mann und die ganze Sippe ist um den Rundtisch gekocht. Dann ist er da über vielleicht wieder mal aufs Sofa liegen, dann sind vielleicht 2 mit ihm gelegen auf dem Sofa und haben gekuschelt. Jemand hat den Füße massiert, dann ist er auch wieder mal gekommen, jemand anderer hat gekocht wieder. Es ist immer, es ist eigentlich wie ein, es ist ein riesiger, wunderschöner Moment gewesen von Abschied. Und er hat das gewusst und er hat aber in dem Sinne auch eine Heiterkeit gehabt, oft sehr einen grossen Ernst, aber manchmal auch ist es so, es gibt ein Foto, wo er auf dem Sofa liegt und lächelt und ihr liegt um ihn herum. Also, und das ist nonverbal, da hat niemand müssen darüber reden, jetzt stirbst du und was machen wir jetzt und was heisst jetzt das und wo gehst du hin? Die Enkel sind da gewesen und es hat so gelebt. Und in dem Leben inne ist er dann irgendwann das letzte Mal die Stegen auf, hat er sich geschleppt mit Hilfe von uns allen. Und dann ist er da oben geblieben. Und dann sind dann alle gegangen und dann ist dann das Sterben gekommen. Das ist dann aber nochmal eine andere Phase.
Er ist aus dem Spital heimgekommen und irgendwann in dieser Zeit ist er dann auch Palia Viva dazugekommen. Wie ist der Kontakt überhaupt zustande gekommen?
Also das sind genau die zwei Elemente gewesen. Auf der einen Seite die Pflegedienstleiterin im Triemli-Spital und auf der anderen Seite unsere Tochter, die gesagt hat, da ist ein Elefant im Raum und ich wollte über das reden. Und dann habe ich von mir reden gewusst, jetzt muss ich irgendwie mich vorbereiten. Und da, dank dem, dass ich habe das gar nicht richtig realisiert hatte, dort haben sie mir im Triemli-Spital so eine Broschüre mitgegeben, einfach so ein Spiegelchen, so Sachen. Ich habe mich gar nicht mehr erinnert an das, aber das ist dann da auf der Ablage gelegen, Palia Viva, und da habe ich das mal aufgemacht und habe irgendwie gedacht, denen könnte ich jetzt mal anrufen. Und das war schaurig gut gewesen. Das war wahnsinnig gut gewesen.
Ich habe das Gefühl, das Thema war vor allem auch, wir haben ja nicht gewusst, wie lange das noch geht, wenn er jetzt zuhause ist und es hat so viele Stege da. Kann er überhaupt da bleiben oder muss er irgendwo in ein Hospiz oder in eine Palliativklinik? Und in dem Sinne ist dann die Palia Viva aufgekommen und das war dann auch so eine wahnsinnige Erleichterung gewesen, wo sie dann gekommen sind und einfach so ein paar Möglichkeiten aufgezeigt haben und das so ein bisschen an die Hand genommen haben, den Prozess.
Was ist da berät worden, genau?
Ich weiss es noch ganz genau, also alles, und zwar im Beisein von deinem Vater und von meinem Mann, und das war wunderbar gewesen, dass das die Frauen, oder es war jemand, war und nicht wir, die über das geredet haben. Sie hat dann den ganzen Prozess, der uns jetzt erwartet, in verschiedenen Möglichkeiten geschildert, was kann sein, was kann passieren und was man dann machen kann.
Also was an Symptomen oder Problemen kann auftauchen?
Genau, was kann an Problemen auftauchen, dass es kann sein, dass er eben das und das hat und dann kann er nicht mehr daheim sein und dann gibt es diese Möglichkeit. Oder er hat das nicht, aber wenn er da bleibt, hat er dann vielleicht das oder das und da gibt es diese Möglichkeiten. Und dann hat sie eine Schachtel für ihn genommen und hat einen Zettel von Hand geschrieben, was ich wahnsinnig schön gefunden habe, und hat uns jedes Medikament, hat gesagt, ich gebe euch eine Schachtel mit allen Medikamenten, die ihr allenfalls könntet brauchen, einfach ein bisschen, dass ihr immer also für jeden möglichen Fall sofort könnt reagieren. Und eigentlich haben wir dort zuerst mal, also im Beisein von meinem Mann, einfach eine Vorbereitung gemacht auf sein Sterben. Und er war ganz wach und auch ganz gelöst. Also er hat das sehr auch gut geheissen, dass das so ist. Und es hat ihn auch, das weiss ich, sehr beruhigt, dass er gemerkt hat, es gibt es gibt Lösungen eigentlich für alles. Und er kann sagen, was er am liebsten möchte. Und das kann man, soweit das möglich ist, machen. Und es gibt sehr viel mehr Möglichkeiten, als wir eigentlich vermutet haben. Und das hat ihn sehr entspannt.
Ich glaube, das hat uns alle wahnsinnig entspannt, weil das hat so eine Ruhe reingebracht. Wir haben die Kontakte gehabt, wir haben gewusst, wir können jederzeit anrufen, wenn etwas wäre. Es hat so viele Optionen plötzlich gegeben. Wir haben die Medibox gehabt, wir haben wie so ein Notfallset, Erste-Hilfe-Set beieinander gehabt, für was immer passiert. Und auch, dass er so ein gutes Gefühl gehabt hat, hat auch natürlich auf uns sich dann übertragen. Und ich weiss auch, wie er gesagt hat zu dieser Frau am Schluss, danke für den netten Besuch. Und hat sich aber auch sehr sympathisch gefunden und sich wohlgefühlt. Und ich glaube, das hat wie so eine Entspannung in den ganzen Prozess reingebracht, wo nicht mehr tausend Fragen und Nervosität und so, was vorher, finde ich, schon gehabt hat, das ist plötzlich weggefallen.
Ja, ganz fest. Also extrem habe ich das Gefühl gehabt, wir sind aufgehoben und das sind Profis. Und gleichzeitig aber extrem empathisch und sympathisch. Also wir haben die Menschen sehr gern bei uns gehabt. Wir haben uns gefreut, wenn sie gekommen sind, die Frauen. Es sind alles Frauen gewesen. Einfach ausnehmend nette Begegnungen. Sympathische, nette Begegnungen. Und das hat sehr viel Ruhe gebracht ins System. Und ich glaube, dass am Schluss das so entspannt und richtig, also fast schön, hat können passieren, hat sehr viel mit dem zu tun gehabt. Ja.
Was ich so schön gefunden habe, dass sie haben einem so eine Autonomie gegeben. Und sonst, vorher habe ich mich sehr hilflos gefühlt und eben, man weiß nicht so recht, wie passiert jetzt das, wo geht er an, man hat irgendwie schon Geschichten gehört, nicht so angenehm wie von jemandem, der im Spital stirbt und dann geht eine riesen Bürokratie auf und so. Und sie haben das geschafft von Palliaviva, uns einfach ja, so die Autonomie irgendwie zurückgeben und das Gefühl, wir können selber entscheiden und es darf passieren, was passiert, ohne dass wir so einen Druck haben von außen. Und sie haben auch, obwohl sie so Profis gewesen sind und wahnsinnig so souverän gewirkt haben, oder vielleicht gar wegen dem, haben sie uns auch eine Art einen Raum können geben, wo wir das selber haben können, irgendwie selber haben können in den Sterbeprozess reingehen, weil wir gewusst haben, sie sind da, sie haben uns wie so die Kraft an die Hand gegeben, glaube ich, auch, um uns das selber zuzutrauen, dass wir das auch da in diesem Haus können, mit ihm den Weg gehen.
Ich hätte mich das niemals getraut. Ich glaube nicht einmal mit dir, weißt, allein. Also ich hätte mich das nicht getraut. Oder es wär nicht gut gekommen. Ich wäre so nervös gewesen oder so hysterisch oder keine Ahnung. Einfach außer mir irgendwie nicht mehr zum Denken fähig. Und das zu wissen, dass erstens du da bist und zweitens eben der professionelle Rückhalt, der liebevolle professionelle Rückhalt, das hat eigentlich ermöglicht, dass er so schön hat können abreisen.
Haben Sie dann die Pickenummer auch in Anspruch genommen? Also hat es einen Moment gegeben, wo er anrufen müssen oder können anrufen?
Ja, es ist ja dann eben sehr schnell gegangen. Wir sind da immer noch so ein bisschen eigentlich am Feiern gewesen, sind auch immer wieder noch Leute gekommen. Und dann ist der Moment gekommen, wo er aber wirklich total erschöpft war. Und ich habe aber zuerst wie gemeint, ja, er hat nicht mehr mögen aufstehen und friert jetzt oder so. Aber es hat ihn geschüttelt und dann hat er in der kürzesten Zeit wahnsinnig hoch Fieber bekommen. Und dann habe ich gemerkt, jetzt passiert etwas, wo nicht mehr so ist wie alles andere vorher.
Und dann ist er wo gewesen, im Bett? Dann?
Er ist auf dem Bett gesessen und es hat ihn geschüttelt und ich habe ihn noch versucht zu wärmen. Also ich habe ihn dann geholfen, ihn abzulegen und bin zu ihm gelegen und habe ihn gekippt und habe gemerkt, dass er nicht kalt hat, sondern Fieber. Und dann habe ich dir angerufen und dann hast du zum Glück... und lustigerweise war es seit langem der erste Moment, wo wir allein waren. Also wo er überhaupt auch allein war. Ich denke, das hat er vielleicht gebraucht. Und dann habe ich dir angerufen und dann sagst du lustigerweise, ich bin schon unterwegs. Und bist dann auch tatsächlich in der kürzesten Zeit da gewesen. Und das war ein Segen, weil ich bin extrem aufgeregt war und ich glaube nicht einmal mehr telefonieren können. Ich hätte den Palliaviva, ich hätte die Nummer nicht mehr zusammengebracht. Genau.
In meiner Erinnerung hast du vor allem Angst gehabt, dass wenn wir jetzt ihn anrufen, dass er dann abgeholt wird. Und das war dein Horror gewesen, dass er jetzt nochmal abgeholt werden muss und dass sie ihn da die Stegen abtransportieren und in den Krankenwagen und alles die stressigen Sachen. Ich glaube, von dem hast du sehr Angst gehabt. Und ich habe dann gefunden, nein, komm, wir rufen denen an. Die haben uns so ein gutes, ruhiges Gefühl gegeben. Jetzt sagen wir einfach, was die Situation ist und dann könnt ihr uns, wie sie es ja auch schon vorher gemacht haben, uns einfach Optionen aufzeigen.
Genau, ich hatte Angst, es kommt jemand.
Genau.
Und ich wollte nicht, dass jemand kommt, außer meine Tochter oder unsere Tochter. Weil ich nicht, ich glaube auch mein Mann und wir beide haben nicht wollen gestört werden. Das war irgendwie ganz fest so. Es war so eine Nähe da, ich wollte nicht, dass jemand kommt. Und du bist dann aber gekommen, zum Glück. Und hast dann das gesagt und dann sind sie ja gar nicht gekommen. Das war so wunderbar gewesen, sondern sie haben uns quasi am Telefon wie ferngesteuert. Und dann hat es aber dann ja einen Moment gegeben, wo wir beide überfordert gewesen sind. Ich weiss gar nicht mehr.
Ja, er hat wahnsinnig hohe Fieber gehabt und ist wirklich auch nicht mehr ganz bei Bewusstsein gewesen. Und dort sind wir irgendwann wie an unsere Grenzen gekommen. Und dann haben wir nochmal angerufen und dann ist jemand von Palia Viva.
Ja, sie hat dann auch nochmal gesagt, dass wir ihm etwas geben gegen das Fieber, dass das Fieber zu hoch ist, dass das wahnsinnig stressig ist. Schmerz hat er eigentlich keinen gehabt. Und nur schon das, dass er die Fieber sind dann tatsächlich ein bisschen oben runtergekommen und er ist ruhiger geworden, es hat ihn nicht mehr so geschüttelt, hat einfach alles sich entspannt und die wunderbare Frau, die ich nicht mehr weiss, wie sie heisst, von Palia Viva, hat sich dann gerade wieder zurückgezogen und hat gesagt, wir können sofort wieder anrufen, sie ist innerhalb von einer Viertelstunde da. Und wir sind alle, also er ist geradezu, er hat sich noch bedankt. Mhm. Er hat sich bedankt, gell, wo sie gegangen ist, für den netten Besuch. Oder? Also, ich glaube, das hat er dir gesagt. Ich danke Ihnen für den netten Besuch. Das war einer der letzten Sätze, die er gesagt hat.
Ja, mehr hat es dann gar nicht gebraucht. Also, das war verrückt gewesen. Sie hat dann wirklich noch ein paar Hinweise geben, wie wir mit diesen Medikamenten umgehen, wenn wir was geben sollen. Und dann hat sie uns wie gut zugeredet. Er ist, schaffen dir. Es kann nicht viel schief gehen und es passiert, wie es passiert. So. Und wir haben gewusst, falls wir kein gutes Gefühl mehr haben, können wir jederzeit uns wieder melden bei ihr. Aber sie hat uns irgendwie einfach eine Kraft gegeben, dass das schon gut kommt. Auch ohne jemand Professionelles, sage ich mal.
Und du warst einfach auch grossartig. Du warst so unglaublich stark in dem Moment. Und du warst so ruhig. Du warst so ruhig. Du hast auch immer noch gewusst, was sie gesagt hat, welche Medikamente, falls es nötig wäre, was man müsste. Ich kann es jetzt nicht mehr können auseinanderhalten. Du hast auch alles angeschrieben. Noch. Also, es ist eine sehr, sehr gute, einfach eine super gute Kombination gewesen, glaube ich, für meinen Mann, für mich, mit dir und mit dieser Frau, diesen Frauen von Palia Viva.
Ja, und für mich ist das auch, ich habe wirklich wahnsinnig ein grosses Verantwortungsgefühl gespürt in dem Moment ihm gegenüber und habe das Gefühl gehabt, ich muss jetzt alles machen, dass es ihm gut geht und dass er das irgendwie gut, so gut wie es geht, übersteht. Und das ist für mich auch irgendwo ein Geschenk gewesen, das dürfen zu machen, weil das ist ja schon noch speziell als Tochter. Sonst ist es ja meistens andersrum mit den Eltern, dass sie der Verantwortung sind und das so umgekehrt zu haben und wie, dass ich dürfen die Verantwortung für ihn tragen und er sich dem auch so hingegeben hat. Das ist für mich wahnsinnig wertvoll gewesen und ich habe das Gefühl, das war wie so ein unglaublich intimer Moment zwischen uns, wo wir vorher nie, wo ich mich nicht erinnern kann, dass wir den so hatten in unserem Leben gemeinsam.
Nach dem Tod hat Palia Viva ja dann nochmal eine Rolle gespielt für euch. Kannst du das vielleicht erzählen, wie das war?
Ja, er ist am Morgen um 20 ab 7 Uhr gestorben und was ich sehr schön gefunden, wir haben dann angerufen. Und was ich sehr schön gefunden habe, ist, dass sie gesagt hat, ich lasse noch jetzt. Sie ist hat nicht gerade gesagt, ja, in dem Fall bin ich in einer Viertelstunde da. Genau, aber Palia Viva hat das sehr, ich habe das sehr geschätzt, dass sie gesagt haben, wir lassen euch in Ruhe. Und das ist auch ganz wichtig gewesen. Wir sind ja dann einfach bei ihm gewesen. Und dann ist aber, ich weiß nicht mehr genau wann, ist die Notfallärztin gekommen, die den Tod feststellen musste. Und dann ist die Dame, die wunderbare Frau von Palia Viva gekommen und hat mit, bist du da dabei gewesen? Das weiß ich eben nicht mehr, mit uns beiden oder wir haben, oder hast du geholfen, das weiß ich nicht mehr. Hat ihn einfach gewaschen und hat ihn abgezogen und das Bett abgezogen und einfach alles frisch gemacht, ihn frisch gemacht und hat uns aber auch gesagt, wir könnten dabei sein oder wir müssen nicht. Wir sind dann geblieben. Also ich weiß es noch, ich habe so wenige Erinnerungen. Ja. Mal, ich war dabei gewesen und ich habe dann auch ihn gesehen, seit langem das erste Mal. Und habe dort schon das Gefühl gehabt, das ist so etwas anderes als mein lebendiger Mann. Aber ich habe auch so die Liebe gespürt, die auch sie in diesem Körper, dieser Hülle, vermittelt hat. Also für mich ist es so übergekommen. Und das ist uns sehr, sehr respektvoll umgegangen. Und nachher ist er schön gebettet, in seinem eigenen Bett, in unserem Bett gelegen. Und dann sind die Menschen wieder gekommen und haben mit uns Kaffee getrunken und ihn besucht. Auch die Kinder vom Dorf. Das Haus war offen und sie haben sich auch getraut. Nicht alle sind zu ihm, aber da waren, am Tisch, am runden Tisch. Die eine Denkerin hat gesagt, sie will nicht gehen, aber sie ist da mit allen am Tisch gesessen und hat gehört, was alle erzählt haben. Und ich denke, sie hat auch etwas mitgenommen. Und die Kleinen sind bei ihm gewesen. Weißt du noch?
Das Kind hat so etwas Lustiges gesagt. Was ist das gewesen?
Er sieht schön aus. Also ein Fünfjähriges. Gesagt. Er sieht schön aus.
Ein fünfjähriges Kind hat abgerufen zu der Mutter, er sieht gar nicht schlimm aus.
Ja. Auch das ist wieder, es ist alles um den Tod herum irgendwie lebendig geworden. Und das ist, glaube ich, nur möglich gewesen, weil wir alle einigermaßen entspannt gewesen sind, weil wir so aufgehoben gewesen sind.
Ich fand es wahnsinnig wichtig, dass er hätte können, da noch ein bisschen sein konnte, einfach um das auch verarbeiten, den Moment vom Sterben, weil da so dabei zu sein, das ist einfach schon auch wahnsinnig ein Erlebnis. Und das hat es für mich einfach auch realer gemacht, dass er jetzt nicht mehr da ist. Es ist so, ich war dabei gewesen und ich habe wie gespürt oder gesehen oder wahrgenommen, sagen wir, wie die Energie halb verschwunden ist aus dem Körper. Und das hat es für mich so ein bisschen nachvollziehbarer gemacht, denke ich, als wenn ich jetzt einfach von heute auf plötzlich gemerkt oder gehört hätte, er lebt jetzt nicht mehr.
Jetzt ist ein Jahr vergangen. Wie hast du, also kannst du es in Wort fassen, wie du getrauert hast? Oder wie du noch trauerst? Es nimmt ja nicht einfach ein Ende.
Ja, das ist noch eine gute Frage. Es hat zuerst eine Weile gebraucht. Ich weiss noch, ich habe beim Arbeiten angerufen und gesagt, was passiert ist. Und ich komme wahrscheinlich erst morgen wieder. Und dann habe ich erst so realisiert, das ist ja völlig absurd. Ich kann nicht morgen wieder arbeiten. Also, aber es hat wie irgendwie einen Moment gedauert, bis das so eingesickert ist, was das jetzt überhaupt bedeutet und was das für ein einschneidender Moment ist. Und dann habe ich zwei Wochen nehmen. Und dann bin ich aber sehr schnell auch wieder sehr eingebunden gewesen. Und das ist einmal nicht ganz einfach gewesen, so der Spagat irgendwie von eingebunden sein, was einerseits auch gut da hat, aber gleichzeitig habe ich es einmal schwierig gefunden, um beides irgendwie vereinbaren. Oder ich habe wie das eine nicht zulassen können, wenn ich im anderen war. Und manchmal hätte ich mir gewünscht, ich hätte ein bisschen mehr Raum gehabt, um mich mit dem zu befassen. Ja. Aber das hat sich dann mit der Zeit auch ein bisschen geleitet. Ich hatte wirklich Sorge von dem, dass ich ihm zu wenig Raum gebe und dass ich Sachen vergesse und dass ich ihn vergesse. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, es kommt, wenn es kommen muss, auch die Trauer. Also sie ist dann, hat sich immer wieder ihren Weg gesucht und ich habe nicht vergessen.
Wie ist es bei dir?
Ich kann das fast nicht beschreiben, weil ich mich ganz schlecht erinnere. Das ist ein völliger Ausnahmezustand von dem Moment an, wo er ins Sterben gegangen ist, bis, ich würde sagen, für mich fast ein halbes Jahr nachher. Ich habe immer das Gefühl, ich bin... in so einem Schwebezustand, irgendwo nicht ganz in der Realität. Ich kann mich auch wirklich fast nicht erinnern, was ich gemacht habe. Man muss ja dann auch einiges erledigen, das kann man auch, aber ich bin mit meinen Emotionen, keine Ahnung, wo gewesen. Viel bei Menschen, bei Freunden, bei dir, bei unserem Pflegesohn, der ist auch zwei- oder dreimal gekommen und hat uns Bett. Du bist gekommen und hast das Bett. Wir haben zusammen in der Stube geschlafen, dass ich nicht allein im leeren Zimmer bin. Oder ich weiß nicht, vielleicht bringe ich es jetzt durcheinander. Oder ist das vorher gewesen? Ja, jedenfalls haben wir zusammen da unten in der Stube geschlafen und er ist uns das Bett machen. Und viele so Erlebnisse, einfach mit Freunden und neuen Menschen, wo mich aufgehoben haben. Oder du bist manchmal gekommen und hast gesagt, oder hast ausgestrahlt, ich muss wieder mal ein bisschen trauern. Und dann hast du auch vielleicht da übernachtet. Oder wir waren ein bisschen einfach zusammen gewesen. Und Trauer dunkt es mich bei mir. Also am Anfang ist es einfach eben der Schock. Oder nein, es war auch nicht ein Schock gewesen. Ich habe es ja gewusst, aber es ist ein Zustand, den man nicht kennt. Ist eigentlich, das ist dann abgeflaut und das kommt jetzt. Es ist wie Koliken. Für mich ist es ein Zustand, ich kenne das, ich hatte Nierenkoliken in meiner Jugend und darum weiss ich, wie das ist. Und das ist oder Wehen. Ist auch so. Es kommt so unangekündigt und plötzlich und absolut unüberwindlich. Also man kann gar nichts machen. Es kommt einfach und nimmt den mit. Und es geht aber auch wieder. Und die Erfahrung zu machen, es geht auch wieder. Es geht auch wieder weg. Der Schmerz, oder das ist einfach ein Schmerz, den man fast nicht aushaltet, der geht dann wieder weg. Und mit der Zeit weiss man das und dann ist es nicht mehr so schwierig. Dann kann man wie so ein bisschen drüber schnaufen. Oder auch sonst etwas. Man kann was Strategien entwickeln. Und dann ist es ringer. Und die Koliken kommen jetzt in immer grösseren Abständen. Also das ist jetzt nach einem Jahr eindeutig. Also ich bin immer noch, jetzt gerade wieder, es kommt dann schon wieder, aber in viel grösseren Abständen.